Ein Flugblatt. Berlin, Ende Januar 1946.
Achtung, Achtung! Im amerikanischen Sektor Berlins wird demnächst ein neues Funkprogramm zu hören sein. Es wird als Drahtfunk verbreitet. Es bringt Nachrichten aus aller Welt, unser Reporter, die Stimme Amerikas, Berliner Hörbilderbogen, Volksmusik, Hausmusik, Konzertmusik, Schallplatten aus Übersee, Stars von drüben, Studio für neue Musik, das verbotene Buch, das große Sendespiel, für die Frau, Reisen ins Märchenland, das Schauboot auf der Spree. Ziehen Sie einen isolierten Verbindungsdraht, zum Beispiel Klingeldraht, von der Antennenbuchse Ihres Rundfunkgerätes zum Kabel des früheren Fernsprechanschlusses. Falls der Telefonapparat noch vorhanden, zu einem seiner blanken Metallteile. Waren Sie nicht selbst Fernsprechteilnehmer, so war es vielleicht ein anderer Hausbewohner oder Nachbar. Dann müssen Sie den Draht mit dessen Kabel verbinden. Wenn nötig, holen Sie sich beim nächsten Funkhändler, Techniker oder Bastler Rat. Nun stellen Sie ein auf Langwelle 1875 Meter gleich 160 Kilohertz oder 1204 Meter gleich 249 Kilohertz und Sie sind empfangsbereit. Den Beginn der Sendungen, die täglich von 17 bis 24 Uhr zu hören sein werden, teilen in Kürze Zeitungen und Lautsprecherwagen mit. Drahtfunk im amerikanischen Sektor Berlin. Berlin W35, Winterfeldstraße 28 bis 30.
Am 7. Februar 1946, 17 Uhr, sendet der Drahtfunk im amerikanischen Sektor erstmals für die vielleicht 1000 oder 2000 Besitzer von Telefon- oder Drahtfunkanschlüssen. Von Schallplatten Bands aus den USA, deutsche Kapellen, Adolf Steimel, Kurt Drabeck, der Sound jener Jahre. Das provisorische Funkhaus, ein Flügel des von Bombenangriffen schwer mitgenommenen Berliner Fernmeldeamtes in der Winterfeldstraße, Berlin-Schöneberg. Niemand ahnt, dass man Kabelrundfunk, wie ihn der Dias über Postleitung verbreitet, 40 Jahre später als große technische Neuerung feiern wird.
Juni 1946. Das Dias-Programm erreicht auch den britischen Sektor Berlins.
4. September 1946. Der Drahtfunk Dias verwandelt sich in den RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor. Berlins erster Nachkriegsoberbürgermeister Dr. Arthur Werner heißt den neuen Sender mit dem Pathos der Zeit willkommen. Inmitten bitterster Not, auf dem politischen Nullpunkt deutscher Geschichte, eine kosmopolitische Vision.
Wir leben auf einem völlig internationalen Pflaster und werden dadurch ganz von selbst zu modernen, kosmopolitischen Menschen. Wir beginnen zu begreifen, dass die ganze Welt die Heimat unseres Geistes und unserer Seele ist und freuen uns des ungewohnten und beglückenden Gefühles, endlich wahre Bürger der Erde, Weltbürger, Kosmopoliten zu sein. Die internationale Atmosphäre Berlins erfährt nunmehr eine neue Nuance durch die Inbetriebnahme eines amerikanisch kontrollierten Rundfunksenders. Nachdem bereits kürzlich die Verbreitung der Sendungen des Nordwestdeutschen Rundfunks über einen eigenen Berliner Sender aufgenommen worden ist, haben die Berliner Hörer nunmehr die Möglichkeit, nach Belieben drei Berliner Ortssender zu hören.
Die Erwartungen, die neue Rundfunkstation werde kulturelle Zeichen setzen, kommen nicht von ungefähr. Im Juli 1946 hat sie unter Hans Korngiebels Regie Agamemnons Tod aus dem literarischen Nachlass des im Monat zuvor verstorbenen Gerhard Hauptmann inszeniert. Als Hörspiel. Mit den Schauspielern Walter Frank und Robert Taube und der Musik von Boris Blacher. Musik.
Seid ihr Vertriebene?
Wie ihr es nehmen wollt. Der Götter Laune wirbelt uns umher. Das Unglück riss uns aus dem Bett des Glücks, versenkte uns an Reichtum tief im Meer und trieb uns ohne Gnade in die Armut.
Was trägst du dort im Gürtel?
Hier? Mein Schwert?
Was hast du, Fremder, mit dem Schwert zu tun?
Nichts mehr, so hoffe ich. Doch noch jüngst zu viel.
Die Zeitbezüge drängen sich auf. Im Rundfunk der Jahre 46-47 spiegelt sich der tiefe Ernst einer geschichtlichen Zäsur. Und auch in den kommenden Jahrzehnten wird immer wieder die Zeitgeschichte, die Spaltung Deutschlands, das Programm des Rias prägen.
Herbst 1946.
Rias berichtet vom ersten Berliner Nachkriegswahlkampf. Und über den Rias fordert der britische Rundfunkkommentator Lindley Fraser die Bevölkerung auf, sich in Berlin, dem Brennpunkt der vier Zonen, zum ersten Mal seit 13 Jahren frei zu entscheiden und sich keinen undemokratischen Kräften auszuliefern.
Berlin ist der Treffpunkt der vier Zonen, der Brennpunkt. Einen Wunsch an die Berliner, dass sie, wenn sie morgen an der Wahlurne stehen, frei und furchtlos so wählen, wie es ihre Grundsätze, ihre Überzeugung und ihre Hoffnungen für die Zukunft gebieten.
13. Februar 1947.
Ein furchtbarer Winter bedroht die Menschen. 134 Berliner sind erfroren. 500 liegen mit Erfrierungen im Krankenhaus. 60.000 werden ambulant versorgt. Rias überträgt die 15. ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin. Bürgermeisterin Luise Schröder spricht im Namen des Notausschusses.
Meine Herren und Damen, wenn es der Magistrat für seine Pflicht gehalten hat, heute Morgen in einer besonderen Magistratssitzung in ernstester Beratung zu der ungeheuren Not, unter der unsere Berliner Bevölkerung zu leiden hat, Stellung zu nehmen, so hat das eingesetzte Komitee es ebenso für seine Pflicht gehalten, sofort zusammenzutreten und zu versuchen, Maßnahmen aufzustellen, von denen wir hoffen, dass sie vielleicht die dringendste Not nicht beseitigen, aber doch lindern können. Dazu halten wir es für notwendig, dass für alle die alleinstehenden Alten und sonstigen Personen, die kein Heizmaterial mehr haben, die auch keine heile Wohnung haben, sondern durch deren Fenster die Eiseskälte hineindringt, dass für diese alleinstehenden oder alten Personen Notheime geschaffen werden. Zu diesem Zwecke fordern wir die Ausnutzung der bestehenden Flüchtlingslager, die Ausnutzung der Wärmehallen, aber auch die Ausnutzung der Luftschutzräume in Krankenhäusern und in anderen beheizten Gebäuden. Wir bitten Sie, alle Einwohner zu beobachten bezüglich der Gefahr von Erfrierung, von Krankheit oder gar von Verhungern.
Juni 1947.
Die sich anbahnenden politischen Konflikte in der Viermächtestadt Berlin werden unübersehbar. Rias erhält einen 20 Kilowatt Mittelwellensender. Im Lauf der Jahre werden weitere Mittelwellensender und UKW-Sender in Berlin und in Hof, zeitweise ein Langwellensender sowie die Rias-Kurzwelle und ein umfangreicher internationaler Programmaustausch die Rias-Programme weit über die Grenzen Berlins hinaustragen. Im September 1947 überträgt Rias das erste Nachkriegskonzert der Berliner Philharmoniker unter Wilhelm Furtwängler.
Thank you.
Das Provisorium ist zu Ende. Rias sendet ein 22-Stunden-Programm und zieht in den ersten Tagen der Blockade, am 30. Juni 1948, in sein neues Funkhaus in der Kufsteiner Straße in Schöneberg ein. Zu denen, die mit umziehen, gehört als ein Mitarbeiter der ersten Stunde der Kritiker Friedrich Luft.
Sie sind Jahrgang 1911, in Berlin geboren und aufgewachsen, haben Anglistik, Germanistik und Geschichte studiert. Allerdings nicht zu Ende, denn eine Hörsaalschlacht mit Nazi-Studenten bereitete 1936 ihrem Studium ein zwangsweises, vorschnelles Ende. Friedrich Luft schlug sich dann als freier Kritiker und Drehbuchautor durch, wurde 1945 Feuilletonchef bei der Berliner Ausgabe der Neuen Zeitung, dann Kritiker beim Tagesspiegel und ab Anfang 1946 beim RIAS als Stimme der Kritik berühmt.
Erstaunlicherweise drangen die Russen, die uns ja befreit hatten, geradezu darauf, die Kultur als erstes wieder in Gang zu bringen. Sie ernährten uns mühselig, aber freundschaftlich, muss ich sagen. Das war also eine Tat, die man nicht vergessen soll, dass die Berliner Bevölkerung nicht auf der Stelle verhungert ist. Aber dann legten sie auf eine sonderbar idealistische Weise Wert darauf, es müsse die Kultur wieder in Gang kommen. Obgleich sinnloserweise eigentlich in Berlin ja noch gar nichts ging. Es war noch kein Strom da, es liefen keine Telefone. Die Wasserversorgung war miserabel und man kriegte, und wir tranken zum Teil noch aus den Heizungsrohren das rostige Wasser. Aber es war völlig absurd, dass man da Theater spielen sollte. Und Paul Wegener sagte ja nur, wenn wir das Deutsche Theater wieder öffnen, dann muss doch auch einer einen großen Prolog schreiben. Herr Luft, machen Sie das mal.
Er hat das Theater und den Film 40 Jahre lang jeden Sonntag, gleiche Welle, gleiche Stelle, im RIAS begleitet und sich bis in die Gegenwart den Sinn für das Neue und Unkonventionelle bewahrt, auch jenseits des Etablierten.
Heute wollten wir uns mit der vergangenen Spielzeit zusammenfassend befassen, aber vorher soll noch von einer höchst erfrischenden Unternehmung die Rede sein, die uns am schönen Rande des Tiergartens im Tempodrom vor Augen kam. Das ist die lustigste, die ausgelassenste, die albernste und dabei durchaus kunstvollste und verrückteste Angelegenheit, die uns seit langem begegnet ist. Ins kleine Zelt des Tempodroms sind eingezogen die 5 jungen Leute des Natural Theaters aus der kleinen, wunderschönen englischen Stadt Bath. 5 Personen treten auf, um den 300. Geburtstag des großen italienischen Komponisten Domenico Scarlatti zu feiern. Der Beginn dieser irrsinnigen Feier schon besteht aus reiner Anarchie. Eine hexenhafte kleine Putze kommt mit ihrem Staubsauger quer durchs Publikum auf die Bühne gerast. Gleich aber setzt sich diese Reinemacherfrau, so klein sie ist, so ordinär sie sich gibt, sich an das sonderbarerweise intakt gebliebene hübsche Hammerklavier. Und mit deutlicher Kunstfertigkeit gibt sie ein Musikstück aus dem weiten Bestande der Rückstände Meister Scarlattis, beginnt sie vorzuspielen. Das ist schon so verrückt, wie überraschend, wie frappierend.
Friedrich Luft, der Mann, der nie einen Vertrag hatte und 40 Jahre lang pünktlich zur Live-Sendung erschien. Ein Jahr nach ihm stieß Fritz Genschow zum RIAS. Als Onkel Tobias vom RIAS verschaffte er dem Kinderfunk des Senders eine ungeheure Popularität.
Onkel Tobias vom RIAS ist da, was wird er wohl heute uns bringen? Er bringt uns zum Lachen, will Freude uns machen, erzählen und spielen und singen.
Die RIAS-Kinder besuchen Onkel Tobias.
Ja, ja, immer rein, meine Kinderlein, immer rein.
Frohen Sonntag, Kinder, einen recht frohen Sonntag wünsche ich.
Weißt du, Onkel Tobias, so einen schönen Geburtstag haben wir lange nicht mehr gefeiert.
Und die Eisenbahn, die Wölfchen hat. Bestimmt.
Und Kuchen hat es gegeben und Würstchen zum Abendbrot und es war alles sehr schön.
Sagt mal, Kinder, habt ihr auch nicht vergessen, was ich euch am vergangenen Sonntag ans Herz gelegt habe?
Nein, natürlich
seid
nicht.
Ihr einigermaßen bescheiden gewesen, ja. So ein bisschen manierlicher?
Ja. Na klar, Onkel Tobias, was denkst du denn von mir?
Aber denken nur das Beste. Jedenfalls bin ich beruhigt. Hier habe ich etwas für dich. Ein kleines Geburtstagsgeschenk. Eine Gala-Kasperle-Vorstellung, ja. Jawohl! Und Wölfchen darf sich aussuchen, was das für ein Kasperle-Stück werden soll.
Weißt du, was ich mir wünsche? Ein Stück mit dem Kasperle und mit den 3 Räubern, jawohl.
Und Kasperle muss sie dann alle verhauen.
1948 entsteht das Rias Schülerparlament. Das Schulfunkorchester, das später Rias Jugendorchester heißen wird, wird gegründet. Der früh verstorbene Willi Hanuschke ist sein erster Dirigent. Rias zeichnet die ersten Aufnahmen mit dem damals noch unbekannten jungen Dietrich Fischer-Dieskau auf. Schuberts Winterreise.
Eine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen. Ist bis heute für und für um mein Haupt geflogen. Krähe, wunderliches Tier, willst mich nicht verlassen, meinst wohl, bald als Beute hier meinen Leib zu fassen. Nun, es wird nicht weit mehr gehen an dem Wanderstabe. Krähe, lass mich endlich sehen, Treue bis zum Grabe. Krähe, lass mich endlich sehen, Treue bis zum Grabe.
Wesentlich dank der Initiative der gebürtigen Ungarin Professor Elsa Schiller, Musikchefin des RIAS, wird 1947 das RIAS Symphonieorchester ins Leben gerufen und ein Jahr später Ferenc Fritschey als Chefdirigent gewonnen.
September 1949.
Yehudi Menuhin spielt mit dem RIAS Symphonieorchester im Berliner Titania-Palast Tschaikowskis Violinkonzert. Elsa Schiller erinnert sich.
Meine Gedanken gehen zum ersten Abonnementskonzert im Jahre 1949 zurück, wo wir alle, die mit dem Orchester verbunden waren, die große Sorge hatten, wie wir dem Orchester die nötige Abendkleidung auf die Beine stellen können, die zu einem festlichen Bild unumgänglich notwendig waren. Da erzählte ich davon dem großen Geiger Yehudi Menuhin, der im RIAS gerade eine Aufnahme machte. Als er nach der Aufnahme sein Honorar entgegennahm, überreichte er es mit den Worten: Ich schenke Ihnen das Geld für das Orchester als Grundstock für die Frecke. Musik.
Holger Fritschey gewinnt das RIAS-Symphonieorchester rasch internationale Geltung. Es wird später von RIAS, SFB, dem Bund und dem Land Berlin gemeinsam getragen, als Radiosymphonieorchester Berlin ein Pfeiler des Berliner Musiklebens. Seit 1982 führt sein junger italienischer Chefdirigent Riccardo Chailly das RSO von Erfolg zu Erfolg. Hier aus jüngster Zeit Suite aus der Dreigroschenoper.